Der Geist der Wissenschaft verlangt Gottlob nichts außer der Wahrheit. Nicht um des schnöden Mammons willen verfolgt er, der Geist der Wissenschaft, sie, die Wahrheit, durch das Dickicht der Unwissenheit, erhellt er die Finsternis mit dem Licht der Vernunft und zerteilt mit der scharfen Schneide des Intellekts das Dornengestrüpp des Irrtums. Er verlangt auch nicht nach öffentlicher Anerkennung und dem Beifall der Massen. Den Gelehrten lässt das Geschrei des Pöbels kalt. Er gibt sich nicht einmal der Hoffnung hin, dass die wenigen guten Freunde, die seine mühselige Wahrheitssuche aus nächster Nähe miterlebt haben, den endlich errungenen Erfolg mit einigen Worten fachkundiger Anerkennung honorieren. Und das ist gut so, sie werden es nämlich nicht tun. Wenn die Ereignisse, in die Julia Larwood im vergangenen September verwickelt wurde, nicht mit der Akribie des Gelehrten, nämlich der meinigen, untersucht worden wären, würde Julia wohl immer noch in Venedig im Gefängnis schmachten. Da man die Tat für ein Verbrechen aus Leidenschaft hielt, wäre das Urteil sicher milde ausgefallen. Das britische Foreign Office hätte womöglich interveniert, die italienische Regierung sie vielleicht begnadigt, höchstwahrscheinlich sogar. Dennoch wage ich zu behaupten, dass einzig und allein dank meiner Untersuchungen Julias Unschuld einwandfrei bewiesen wurde und sie mit makellosem Leumund nach England zurückkehren konnte. Als Beispiel für den praktischen Nutzen wissenschaftlicher Methoden verdient die Affäre durchaus einen Bericht. Vielleicht erwartet der geneigte Leser, dass diejenigen, die dazu in der Lage waren, Bescheidenheit hindert mich daran, hier von einem Privileg zu sprechen, meiner überzeugenden Beweisführung unmittelbar zu folgen, dass diese Leute also sich danach drängen würden, die Aufgabe selbst zu übernehmen. Wie viel wissen Sie über den Stand des Barristers? Es wäre doch zu erwarten gewesen, dass Timothy Shepherd, beflügelt durch die Verehrung, die er zweifellos für mich empfindet, freudig die Gelegenheit ergriffen hätte. Aber nein, Timothy hat gerade einen Fall, der unter das Aktiengesetz fällt und demnächst im House of Lords verhandelt wird. Er ist mit seiner Arbeit seit Wochen im Rückstand und kann folglich nicht. Julias Freundin Selina Jardine, die wohl sehr verzweifelt gewesen wäre, wenn Julias Haft noch länger gedauert hätte, ist im Auftrag von Gegnern eines Straßenverbreiterungsprojekts mit einer Planungsüberprüfung beschäftigt. Auch sie ist mit ihren Akten seit Monaten im Rückstand und kann auf keinen Fall. Dann sind da noch Michael Cantrip und Desmond Ragwood, auch sie Mitglieder derselben Kanzlei. Cantrip vertritt eine Klägerin, die sich auf ein uraltes Gewohnheitsrecht beruft, ihre Wäscheleine quer durch den Garten ihres Nachbarn zu spannen, während dieser seinerseits Ragwood mit einer Gegenklage beauftragt hat. Beide glauben, dass der Fall sie mehrere Monate sowie den zuständigen Richter beim High Court mindestens für 14 Tage beschäftigen wird. Nein, selbstverständlich können beide ebenfalls nicht. Es bleibt mir deshalb nichts übrig, als, wenn auch widerstrebend, selbst zur Feder zu greifen. Das aber bedeutet, dass ich meine eigentliche Arbeit einstweilen zurückstelle. Also verschieben sich die Veröffentlichung von Die Causa in den Anfängen der englischen Rechtsgeschichte von Hilary Tamer und das Erscheinen solch lobender Kritiken wie Professor Tamers meisterhafte Abhandlung, Professor Tamers bahnbrechende Analyse und so weiter in eine noch fernere Zukunft als ohnehin schon. Aber ich bin bereit, das Opfer zu bringen. Wenn ich noch zögere, dann nur, weil meine Leserinnen und Leser womöglich den Verdacht hegen, dass mich der eitle Wunsch nach Selbstdarstellung leiten könnte. Mich einem so schmählichen Verdacht auszusetzen, hätte mich fast von dem Vorhaben Abstand nehmen lassen. Aber ich habe nicht das Recht, aus persönlicher Empfindlichkeit der interessierten Öffentlichkeit eine so wichtige und lehrreiche Falldarstellung vorzuenthalten. Ich werde protokollieren, was geschah und wie es geschah. Und wenn es mir auch aus Gründen der Wahrhaftigkeit nicht möglich ist, meine eigene Leistung zu bagatellisieren, so hege ich doch die Hoffnung, dass die wahrhaft Weisen unter meinen Leserinnen und Lesern deshalb nicht schlecht von mir denken. Ich hatte mich entschlossen, den September in London zu verbringen, da meine Studien über die Causa es erforderlich machten, verschiedene Dokumente im Public Record Office auszuwerten. Außerdem ist Oxford im September keine Freude. Anfangs war ich unsicher, wo ich logieren sollte. Für ein, zwei Nächte kann ich stets auf freundliche Aufnahme in Timothys Wohnung in Middle Temple Lane rechnen. Meine Anwesenheit für einen ganzen Monat würde seine Gastfreundschaft allerdings über Gebühr strapazieren. Der Zufall kam mir zu Hilfe, denn ein ehemaliger Kollege, inzwischen Besitzer eines Hauses und zweier Katzen in Islington, hatte sich zu einem mehrwöchigen Aufenthalt in den USA entschlossen und erst sehr spät begriffen, wie schwierig es sein würde, die Tiere dorthin mitzunehmen. Er schrieb mir einen mitleidheischenden Brief und bat mich, in seinem Hause für sie zu sorgen. Glücklich darüber, ihm helfen zu können, stimmte ich zu. An meinem ersten Tag in London stand ich früh auf.